Young Euro Classic. Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast.
Hi, mein Name ist Clara und ich spiele Cello. Wir sind das Bundesjugendorchester und freuen uns, bei Young Euro Classic 2021 dabei zu sein.
Liebe Freundinnen und Freunde von Young Euro Classic, Michael Horst begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es um das Bundesjugendorchester geht. Das BJO, so die gebräuchliche Abkürzung, wird am 6. August im Konzerthaus Berlin zu erleben sein. In ihm spielen die besten deutschen Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 19 Jahren. Und wie gut sie spielen können, das haben sie schon sehr oft bei Young Euro Classic unter Beweis gestellt. Dabei überrascht das BJO immer wieder durch ungewöhnliche Programme. Mal haben sie vor Jahren einen Stummfilm der 1920er Jahre begleitet, dann wiederum sind sie mit Jazzmusikern zusammen aufgetreten. Zeitgenössische Musik gehört genauso zu ihrem Repertoire wie Beethoven und Brahms. Einer, der maßgeblichen Anteil an dieser enormen Vielseitigkeit hat, ist Sönke Lenz, seines Zeichens Orchesterdirektor des BJO seit 2003, mit dem ich dieses Gespräch führen möchte. Sönke Lenz, mal eine ganz persönliche Frage zu Anfang. Wenn man seit 18 Jahren ein Orchester wie das BJO managt, wo nimmt man da immer wieder die neuen Ideen für die Konzertprogramme her, für die Kooperationen mit Musikern wie Peter Maffay oder Sting und für die spannenden Tourneen, die das BJO nach Indien, Südafrika und Venezuela geführt hat, genau gesagt in 35 Länder auf 4 Kontinenten?
Man muss offen bleiben. Ich glaube, das ist eine Grundregel. Man muss einen offenen Geist haben, immer auf der Suche sein nach neuen Ideen, nach neuen Konstellationen und nach Inspirationen. Und da ist natürlich Kooperation mit anderen Künstlern, mit anderen Künsten ein ganz wesentlicher Faktor, der einen ja sehr inspiriert, wenn man nur in seinem eigenen Saft kocht, nur in seinem eigenen sinfonischen Kosmos lebt, dann glaube ich, schränkt das die Sicht auf die Kunst sehr ein. Und das Gleiche gilt auch für das Thema Auslandsreisen, das Thema Kooperation, kultureller Austausch. Auch hier pflegen wir einen offenen Geist und die Idee, dass wir gerade Länder bereisen, die eben nicht auf dem normalen Ferienplan unserer Jugendlichen stehen. Und wenn man nach Indien reist, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als diese Offenheit zu haben und sich inspirieren zu lassen von dieser Musik beispielsweise.
Ich denke auch zum Beispiel an die Reisen, die ihr nach Südafrika gemacht habt, beziehungsweise die südafrikanischen Musiker, die dann hier nach Deutschland gekommen sind, wo Konzerte gemeinsam veranstaltet wurden. Das ist ja sicherlich auch so ein Beispiel dieser Offenheit, die beide Seiten dann sehr inspirieren kann.
Ja, gerade Südafrika mit dem Miyagi-System, mit dem dortigen Kooperationspartner verbindet uns ja eine lange Freundschaft und eine lange Partnerschaft und wir helfen uns gegenseitig, wir unterstützen uns und wir inspirieren uns. Das Orchester von dort war ja auch schon öfter auch bei Young Euro Classic. Dem Publikum wird es sicherlich auch ein Begriff sein. Auch die Spielfreude, die Farbenfreude und davon inspirieren wir uns. Und ich glaube, gleichzeitig geben wir auch was zurück, wenn wir dort sind, was vielleicht auch mit einer westeuropäischen Tradition zu tun hat, aber nicht nur. Und ja, das macht das Besondere aus, wenn man in Länder reist, die auch durchaus eine wechselhafte politische Historie haben oder vielleicht auch heutzutage problembehaftet sind oder in Transformationsprozessen stecken, dann sind das Länder, dann sind das ja komplexe Gebilde sozusagen, die die Jugendlichen auch inspirieren sollen. Also sozusagen nur eine glatte Hochglanzreise, das wäre nichts fürs BJO, sondern eine Reise nach Südafrika hat natürlich ganz andere und viel tiefere Impulse noch, weil man sich dort beschäftigen muss mit gesellschaftlichen Unterschieden, mit Ungerechtigkeit, mit Armut und all den Dingen, die einem da begegnen. Und da kommt man sehr anders nach Deutschland zurück, als man losgefahren ist.
Kommen wir jetzt zu der Probenphase, die ja inzwischen begonnen hat bei euch beim BJO. Wie lange haben sich denn die Musikerinnen und Musiker nicht mehr getroffen? Und wie war jetzt die Stimmung? Waren alle sehr beglückt, dass sie endlich wieder Musik machen konnten?
Ja, so kann man das zusammenfassen. Wir haben die letzte richtig große Arbeitsphase im Januar 2020 machen können mit einer großen Tournee im Rahmen des Jubiläumsjahres. Und danach musste alles abgesagt werden. Und dann hatten wir ein kleines Fenster, das wir mit sehr viel Glück füllen konnten. Im Herbst letzten Jahres durften wir mit Paavo Järvi ein Beethoven 7 einstudieren bei uns in Bonn, auch eben in diesem Beethoven-Kontext. Das war sozusagen ein kleines Öffnungsfenster, was es erlaubt hat. Und danach ging ja alles wieder runter. Das heißt, diese Phase jetzt, sozusagen der Treffpunkt 6. Juli, dem wir hier in Weikersheim zusammengekommen sind, um die Probenphase dann zu starten. Das war eigentlich jetzt so eine Art Neustart für die Jugendlichen, die seitdem auch in großer Konstellation nicht wieder gespielt haben. Und insofern war die Freude sehr, sehr groß, also das zu beobachten, mit welcher Freude die sich begegnet sind und sich in die Arbeit gestürzt haben, das ist schon etwas Besonderes gewesen.
Blicken wir noch mal ein bisschen die Monate zurück, jetzt die Zeit des Lockdowns, wenigstens kurz. Die Mitglieder des BJO sind ja nun durch die Bank Bundespreisträger des Wettbewerbs Jugend musiziert. Man kann also davon ausgehen, dass sie alle ziemlich ehrgeizig sind. Wie sind sie denn mit dem Lockdown fertig geworden? Waren sie froh, dass sie wenigstens ihr Instrument hatten und haben noch mehr geübt als sonst? Oder waren sie doch eher frustriert, dass sie immer nur alleine spielen konnten?
Also ich glaube, die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Die ist, glaube ich, sehr individuell zu beantworten. Mhm. Aber entscheidend ist natürlich, dass vielen das gemeinsame Musizieren natürlich gefehlt hat und dass auch das Musizieren und das Unterricht haben, vor allen Dingen über digitale Medien, natürlich immer nur eine Krücke ist dessen, was wir eigentlich wollen, nämlich den Austausch, die echte Empathie, die man empfindet, wenn man gemeinsam Musik macht. Und deswegen haben wir versucht, auch zumindest kleinere Projekte zu realisieren. Im letzten Jahr durften wir ja in Berlin mit einem Kammermusikensemble oder zwei Kammermusikensembles auftreten. Und wir haben das auch noch weitergeführt, auch weiter Kammermusik gemacht. Und wir haben dann ein kleines Projekt entwickelt am Beginn dieses Jahres, das einzelne BJO-Musikerinnen und Musiker an Kirchen vermittelt hat. Denn der einzige Ort, wo man legal live Musik machen konnte vor einem Publikum, war innerhalb des Gottesdienstes. Und ja, diese Lücke haben wir sozusagen gefunden und getroffen und haben ein kleines Netzwerk aus tollen Kantorinnen und Kantoren gestrickt, mit denen zusammen wir dann über 40 kleine Konzerte innerhalb von Gottesdiensten organisiert haben, sodass die Jugendlichen zumindest Auftrittsmöglichkeiten hatten. Das, glaube ich, ist eine der entscheidenden Probleme gewesen, dass die Motivation natürlich in den Keller gegangen ist. Also wenn man nicht mehr, keine Ziele mehr hat, wenn man keine Auftritte mehr hat, wenn man auch keine Aufregung mehr verspürt, weil es sozusagen keine Deadline gibt, weil es keine Präsentation gibt, dann wird es ganz schwer, auch sich am Instrument motiviert zu halten und tatsächlich, wie man das tut, wenn man normalerweise so im Konzertleben steht. Und deswegen haben wir versucht, das auf diese Art und Weise ein bisschen aufrechtzuerhalten und sozusagen den Puls hochzuhalten, damit man einfach in Übung bleibt. Das ist bei Musik wie beim Sport. Man muss einfach trainieren. Und wenn das Training weg ist, dann fällt es sehr schwer, den Stand, den man einmal hatte, sich wieder zu erarbeiten.
Wichtig sind ja auch die Kontakte der Musikerinnen und Musiker untereinander, denke ich mal, gerade auch bei so jungen Menschen. Konntet ihr da was tun, um das einfach aufrecht zu halten, wenn sie sich schon nicht getroffen haben, dass auf irgendeine andere Weise dann irgendwie doch Kommunikation weiter stattfinden konnte?
Ja, wir haben versucht, das zu tun. Das ist natürlich nicht leicht. Bei einem bundesweiten Ensemble kann man natürlich wenig Treffen machen und man kann auch wenig Kleingruppentreffen machen. Wir haben uns in digitalen Medien getroffen. Wir haben auch Fortbildungsveranstaltungen, Zoom-Sitzungen gemacht mit allen, die dabei sein wollten. Wir haben eine Orchesterversammlung gemacht. Wir haben sogar einen Orchestervorstand neu gewählt, digital.
Ah ja, immerhin.
Und wir haben ein schönes Projekt gemacht, ein digitales, in dem wir in einer losen Folge von Veranstaltungen ehemalige des Orchesters in eine Runde geholt haben, die davon berichtet haben, was das Orchester für sie ausgemacht hat und was sie gelernt haben im Orchester und welchen Lebensweg sie genommen haben. Und das war hochinteressant, weil wir nicht nur Musiker gefragt haben, sondern wir haben auch Menschen gefragt, die andere Berufe ergriffen haben. Und da gab es eine große Interaktion zwischen den jetzigen Spielerinnen und Spielern und den ehemaligen. Das war eigentlich auch eine hochemotionale Sache, weil natürlich diese Frage, ob man Musikerin und Musiker werden möchte, sich in der Pandemie auch verschoben hat oder zumindest nochmal ein Fragezeichen dahinter gestellt wurde. Denn der Beruf, zumindest im Orchester, im Profiorchester, gilt ja eigentlich als ein sehr krisenfester Beruf, jedenfalls in den festangestellten und professionellen Tariforchestern. Aber plötzlich hat es selbst diese Orchester erwischt und die standen zwar Gott sei Dank weiter in Lohn und Brot, aber sie durften nicht mehr spielen über Monate. Und das ist natürlich auch ein großes Problem, wenn man diesen Beruf ergriffen hat und man darf ihn einfach nicht ausüben. Und da haben sich viele Jugendliche schon gefragt, ist das wirklich das, was ich möchte? Kann ich mir das vorstellen für die Zukunft? Mhm. Und da waren diese Gespräche sehr, sehr viel wert.
Das klingt sehr spannend und sicherlich völlig neue Perspektiven, die da plötzlich sich aufgetan haben, wie ja in vielen Bereichen einfach neu gedacht werden musste. Jetzt wird wieder in direkter Nähe der Musiker musiziert, deswegen wollen wir auf das Programm zurückkommen. Ich hatte schon gesagt, ihr macht sonst oft sehr unkonventionelle Programme. In diesem Jahr ist es etwas anders. Ihr habt zwei sehr gern gespielte Werke aufs Programm gesetzt, zum einen die Leonoren-Ouvertüre Nummer 3 von Beethoven und dann noch die 9. Sinfonie von Dvorak aus der Neuen Welt, die ja nun in vielen schönen Melodien schwelgt. Habt ihr sie deshalb ausgewählt, weil das einfach so gut tut in diesen schwierigen Zeiten?
Ja, genau das ist es eigentlich. Eigentlich eine kleine Vorgeschichte für die Auswahl dieses Stückes und die ist die, dass die Musikerinnen und Musiker im Bundesjugendorchester sich während der Lockdowns zusammengetan haben und dieses berühmte Musizieren in Einzelbildschirmen praktiziert haben. Das heißt, es sind zwei Videos entstanden, wo sie zu Hause musiziert haben und einer der Jugendlichen hat das dann am Computer alles zusammengeschnitten, sowohl den Ton als auch die Bilder. Und da haben sie in dem zweiten Video gesagt, komm, wir machen Dvorak 9. Das ist einfach ein sehr beliebtes Werk und als jetzt klar wurde, dass wir öffnen können, dass wir wieder anfangen können, haben wir gesagt, also Elias Grandi, unser Dirigent und ich, dass es eigentlich, es braucht wirklich ein Stück, das auch diese Freude ausdrückt, dass diese Spielfreude wirklich wieder hervorlockt. Und ganz offensichtlich ist es eben ein Stück, was sich die Jugendlichen sehr gewünscht haben. Deswegen haben sie es eben als Video schon vorher veröffentlicht. Ja. Insofern passt es gut. Und wie gesagt, Spielfreude muss einfach aufkommen. Wir haben jetzt in den Proben auch wirklich bemerkt, dass die Jugendlichen auch nicht mehr gewohnt sind, miteinander zu spielen. Also das Eingespielte eines Orchesters, das fein abgestimmte in Stimmgruppen, das ist nicht mehr so präsent, das ist nicht mehr so selbstverständlich. Und da braucht es vielleicht erstmal auch ein Werk, was, sagen wir mal, wo man voll ins Spielen hineinkommt und technische Parameter jetzt keine Hürden sind, sondern im Gegenteil, man wirklich voll in die Musik eintauchen kann.
Das kann man ganz sicherlich ja bei Dvoraks 9. Ein bisschen anders ist es bei dem dritten Stück, was ihr machen werdet. Und zwar ein Werk des Finnen Aino Juhani Rautavaara, Requiem of Our Time. Das hat er als 25-jähriger Student komponiert, damals in Helsinki. Rautavaara, ein Komponist, hierzulande nicht so bekannt. Der bekannteste Finne, aber eigentlich in der Nachfolge von Jean Sibelius, kann man wohl so sagen. Das ist ja ein Stück für Blechbläserensemble und Schlagwerk. Da werden sich eure Trompeter und Posaunisten ja sicherlich sehr freuen.
Ja, auch das haben wir mit Bedacht gewählt natürlich. Erstens ist es tatsächlich so, dass in den beiden anderen Werken Posaunen, auch Tuba vor allen Dingen, wenig zum Zuge kommt und wenig gebraucht wird. Und wir gesagt haben, wir wollen aber wirklich auch allen dieses Eintauchen in die Musik ermöglichen. Deswegen möchten wir gerne ein Stück haben, wo die wirklich auch eine tragende Rolle haben, wo sie voll gefragt sind. Und für mich stehen diese drei Stücke auch ein bisschen für so Themen. Und ich finde, die passen irgendwie ganz gut in diese Zeit. Also natürlich geht es bei Rautavaara, der dieses Requiem geschrieben hat, für seine Mutter, also ein sehr persönliches Werk, steht dieses Requiem für Trauer. Und das steht gewisserweise, kann man das auch jetzt eben in diesen Monaten lesen, auch für die Trauer derjenigen, die wir verloren haben in der Pandemie. Ganz individuell, überall in Familien gibt es Menschen, die Menschen kennen oder im direkten Umfeld haben, die Menschen verloren haben. Und man könnte auch sagen, dieses Stück ist jenen gewidmet, die eben in der Pandemie verstorben sind oder den Familien. Und wir haben Eleonoren-Overtüre, das ist die Freiheit natürlich, der Kampf um die Freiheit und die erlangte Freiheit. Und wir haben Dvořák, die neue Welt, das Aufbrechen zu neuen Ufern. Das gibt für mich eigentlich einen sehr schönen runden Bogen mit diesen drei Themen, die einfach jetzt gut in die Zeit passen und eine schöne musikalisch runde Form dann ergeben.
Apropos Trompeterinnen, Posaunistinnen, Tubistinnen, lange galten ja Blechbläser immer als Domäne für Jungens. Hat sich da inzwischen was geändert in der Generation, die bei euch im BJO spielen?
Also in der Domäne ändert sich langsam was, aber es ist schon die Ausnahme. Also wir hatten auch Tubistinnen und wir haben auch Posaunistinnen und Trompeterinnen und Hornistinnen sowieso. Das Orchester ist ja über das ganze Orchester gesehen ziemlich genau 50-50 Männlein-Weiblein aufgeteilt, ohne dass wir dazu etwas beitragen, sondern das ergibt sich schon über viele Jahre ziemlich geschlechtergerecht, würde ich sagen, einfach durch die Probespiele und durch die Anmeldung. Da nehmen wir auch gar keinen Einfluss in der Form drauf. Und unter diesen jungen Menschen gibt es immer wieder auch natürlich weibliche Blechbläser. Aber wie gesagt, es bleibt die Ausnahme leider, genauso wie im Schlagzeugregister ist auch die Ausnahme noch weiter. Das würden wir gerne ändern. Und insofern ist es schön, wenn es auch weibliche Vorbilder gibt, die zeigen, dass das keine reine Männerdomäne ist.
Reden wir noch kurz über den Dirigenten des Konzerts, Elias Grandi. Er ist ja, wenn ich mich nicht irre, vor einigen Jahren mal kurzfristig eingesprungen in einer Sommerphase beim BJO. Und er hat es anscheinend damals wohl ziemlich gut gemacht, oder?
Ja, das ist richtig. Er ist eingesprungen, als wir Mario Venzago ersetzen mussten, der aus Krankheitsgründen abgesagt hatte. Und zwar auch sehr kurzfristig hat Elias Grandi, der ja Generalmusikdirektor in Heidelberg am Theater ist, zugesagt, das zu übernehmen. Und das war schon ein Sprung ins kalte Wasser, weil auch damals das Programm nicht gerade das Standardrepertoire war mit Matisse der Maler. Und ein Messiaen war dabei und das habe ich ihm sehr hoch angerechnet, dass er da reingesprungen ist und sich voll hineingekniet hat, auch diese neuen Stücke für ihn, auch neuen Stücke zu lernen. Und er hat das Orchester so fantastisch geführt, weil er eine unheimlich tolle Mischung hat zwischen einer großen Ernsthaftigkeit, einer Genauigkeit, einem Nicht-Nachlassen im Proben und im Fordern und auf der anderen Seite Freundlichkeit und Lockerheit und auch einfach mit Spaß auf den Lippen. Das ist das, was das Bundesjugendorchester braucht und was er einfach unheimlich gut macht. Deswegen habe ich mich gefreut, dass er nochmals zugesagt hat jetzt zu dieser Arbeitsphase.
Herr Sönke-Lenz, eine letzte Frage noch zu euren vielen Auftritten bei Young Euro Classic im Konzerthaus Berlin. Ein paar davon habe ich ja kurz skizziert. Von der großen Begeisterung des Publikums muss ich dabei gar nicht reden. Welches von den Konzerten ist dir ganz besonders in Erinnerung geblieben in den vielen Jahren, wo du dabei warst?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich von deiner Aufzählung vorhin beeinflusst bin. Aber du hast natürlich zwei Highlights auf jeden Fall rausgegriffen, weil sie wirklich so besonders waren. Das eine war der Auftritt mit dem Bundesjazzorchester zusammen und das andere war dieses Stummfilmprojekt. Das waren schon sehr herausragende Konzerte. Aber ich glaube, wenn ich sie jetzt alle nebeneinander legen würde, ich könnte es nicht wirklich bewerten, weil auch die Programme mit vielleicht einem eher, sagen wir mal, klassischen Dramaturgie oder Programmfolge, auch die hatten einen hohen Wert und eine tolle Qualität. Ich glaube, mir würde das sehr, sehr schwer fallen, da jetzt eines herauszupicken.
Gut, dann freuen wir uns einfach auf das neue Programm, was am 6. August auf der Bühne des Konzerthaus erleben sein wird. Sicherlich vor so weit vollem Haus, soweit es zugelassen ist. Ich wünsche euch erstmal eine erfolgreiche, spannende Probenphase und dann ja ein großartiges Konzert im Konzerthaus Berlin. Vielen Dank.
Ich sage auch vielen Dank und freue mich genauso.
Young Euro Classic, der Podcast.